Ja, liebe Gemeinde, da haben ein paar ganz schön gestaunt diese Woche und haben sich gefragt, wo kommt denn dieser Wind daher? Als sie das gesehen haben in Viersen, in Niedersachsen, vielleicht haben sie es mitbekommen, es ging diese Woche ein bisschen durch die Nachrichten, auf einmal wütet da ein Tornado im Norden Deutschlands, ein Sturm, den es dort sonst so gar nicht gibt. Also man kennt es ja von anderen Ländern, gell, dass solche Stürme gibt, aber dort in Norddeutschland, da kennt man schon Wind. Aber sowas, das war dann doch neu. Und ich habe jetzt im Laufe dieser Woche gelesen, dass das eigentlich gar nicht so unüblich ist, dass in Deutschland immer wieder solche Tornados gibt, nur das fällt oft gar nicht so auf, weil sie oft gar nicht irgendwie in ein bewohntes Gebiet ankommen oder so und vielleicht auch nicht so heftig waren wie dieser, aber dass es da solche Winde gibt, das ist gar nicht so außergewöhnlich. Da haben einige auch ganz schön gestaunt in Jerusalem damals, als sie beieinander waren und sich gefragt haben, wo kommt denn dieser Wind auf einmal her? Wo kommt denn dieses Brausen her? Plötzlich ist laut geworden in diesem Haus. Plötzlich hat es den Jüngern und den internationalen Gästen, die da in dem Haus waren, die Haare zerzaust. Auf einmal kam da wie ein Sturm ein Wind ins Haus, da wirbelt etwas. Das ist auch ein Wind. Und das ist auch ein Wind, wie man damals nicht gewohnt war in Jerusalem. Es ist nicht ein leichter Luftzug, wie man sich in der Hitze Israels vielleicht sogar wünscht, sondern es kommt ein stürmischer Wind an diesem Morgen des Pfingsttages. Es ist der Heilige Geist, der in diesem Wind kommt, der die frische Brise ins Leben der Jünger bringt. Es ist keine Überraschung, dass er kommt, aber es ist eine Überraschung, wie er kommt. Es hat die Jünger auch ganz schön überrascht, wie zugig es da geworden ist in diesem Haus am Pfingstmorgen. Ich finde es interessant, dass uns die Bibel den Heiligen Geist vorstellt wie einen Wind oder wie einen Sturm. Im Grunde ist das, was die Bibel da macht, dass sie uns den Heiligen Geist vorstellt mit einem Teekesselwort. Wissen Sie, was ein Teekesselwort ist? Wissen einige, oder? Was ist ein Teekesselwort? Lautsage? Doppelbedeutung. Doppelbedeutung, genau. Ein Wort hat mehrere Bedeutungen oder kann mehrere Dinge bedeuten. Manchmal zwei, manchmal drei Sachen. Zum Beispiel das Wort Schuppen ist ein Teekesselwort. Ja? Da denkt mancher an das, was er so auf dem Kopf mit sich rumträgt. Manch einer denkt aber an das, was er vielleicht hinterm Haus stehen hat. Oder die Blüte ist ein Teekesselwort. Kann man an das von der Blume denken oder das Falschgeld oder auch Dichtung oder so weiter. Also es gibt verschiedene Teekesselworte, Worte, die ein Wort sind, aber mehrere Dinge bedeuten. Und im Grunde ist das, wie die Bibel uns den Geist beschreibt, ein Teekesselwort und zwar durch die ganze Bibel durch. Da gibt es nämlich im Hebräischen, im Alten Testament, das Wort Ruach. Das heißt Geist. Aber gleichzeitig bedeutet dieses Wort auch Atem oder Lufthauch. Und im Neuen Testament ist es ganz genauso. Im Neuen Testament, das ist in Griechisch geschrieben, da steht überall, wo wir Geist lesen, das Wort Pneuma, das heißt Geist. Aber gleichzeitig heißt es eben auch Wind oder Luftzug. Das ist kein Zufall, dass das so dasteht, dass der Geist mit einem Wind oder mit einem luftigen Wort beschrieben wird. Ich würde sagen, das ist sogar Absicht, dass wir verstehen, was der Heilige Geist eigentlich ist. Dem will ich heute ein bisschen nachgehen, was da drin liegt in dieser Verbindung von diesen luftigen Worten mit dem Heiligen Geist. Denn uns fällt es oft gar nicht so auf, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir nämlich, dass da Geist steht, aber wir denken natürlich nicht an die Luft, weil das bei uns in unserer Sprache ja nicht so verbunden ist. Wenn damals jemand, der Hebräisch konnte, das Alte Testament gelesen hat, hat er überall an jeder Stelle, wo Geist steht, automatisch auch Atem oder Lufthauch gelesen und hat es zusammengebracht, hat es verbunden, das war immer eins. Oder wenn man Griechisch konnte und das Neue Testament gelesen hat, dann hat man jedes Mal an jeder Stelle, wo Geist steht, automatisch auch den Wind mitgelesen und den Luftzug. Uns ist das natürlich in der deutschen Sprache nicht so möglich und deshalb ist es besonders wertvoll, mal dahin zu schauen, was das denn für uns bedeuten kann, dass der Geist als Wind beschrieben wird. Was ist denn ein Wind überhaupt? Was würden Sie sagen? Wie sieht so ein Wind denn aus? Hat jemand von Ihnen schon mal einen Wind gesehen? Hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt, wenn da jetzt einer gesagt hätte, der ist grün oder rot oder so. Den Wind kann man gar nicht sehen, gell? Wind kann man nicht sehen, man kann ihn fühlen, das kann man. Man kann ihn fühlen, weil er letztlich nichts anderes ist als bewegte Luft. Jetzt mal, um es ganz mal einfach zu machen, Wind ist nichts anderes als bewegte Luft. Ich habe mal Erdkunde LK gehabt und da habe ich in Meteorologie gelernt, wie Wind entsteht, nämlich da, wo viel Luft ist, also wo ein höherer Druck ist, Hochdruck, da geht die Luft weg und die geht dorthin, wo wenig Luft ist, also niedriger Druck. Letztlich ist Wind nichts anderes als ein Druckausgleich. Von da, wo viel ist, zu da, wo wenig ist. Das macht Wind. Ganz einfach. Und unterwegs auf dieser Strecke, da bewegt der Wind manchmal noch Dinge, dann nimmt er was mit. Er bewegt zum Beispiel Blätter an einem Baum. Oder er bewegt ganze Bäume, wenn er stark genug ist. Oder er bewegt Wasser, wenn er übers Wasser weht. Oder er bewegt so manche Frisur, wenn sich da noch was bewegen lässt. Dann kann man Wind spüren und dann kann man tatsächlich manchmal sogar sagen, man kann auch Wind irgendwie sehen. Ja? Man kann zumindest sehen, wenn die Bäume sich biegen, man kann sehen, wenn die Blätter sich bewegen, man kann sehen, wenn das Meer auf einmal aufbraust und wenn da die weißen Schaumkronen vom Wind gebildet werden. Dann kann man Wind sehen, aber eigentlich nicht den Wind selber, sondern eigentlich eher die Auswirkungen vom Wind. Die kann man sehen. Und beim Heiligen Geist ist es im Grunde ganz genauso. Wenn ich Sie gefragt hätte, wie sieht der Heilige Geist aus, hätte wahrscheinlich auch niemand sagen können, wie der aussieht, weil man den auch nicht sehen kann. Aber man kann ihn spüren. Und man kann das sehen, was er bewegt. Man kann die Auswirkungen des Heiligen Geistes sehr wohl erkennen und entdecken. Das ist mein erster Punkt heute, mein erster Vergleichspunkt. Die Wirkung ist das, was uns den Heiligen Geist zeigt, das, was er bewirkt. Daran können wir entdecken, dass der Heilige Geist da ist. Jesus Christus hat, als er den Heiligen Geist angekündigt hat, noch bevor er ihn geschickt hat, als er noch bei seinen Jüngern war und gesagt hat, es kommt der Heilige Geist, da hat er ihn angekündigt mit Dingen, die der Heilige Geist bewirkt. Jesus hat nicht gesagt, so und so sieht der Heilige Geist aus, achtet drauf, dann werdet ihr ihn erkennen, sondern er hat gesagt, achtet auf das, was er bewirkt. Nämlich, diese ganzen Bibelstellen, die da stehen, sind die Parakletsprüche, das sind die Bibelstellen, mit denen Jesus den Heiligen Geist vorstellt. Und da steht drin, dass der Heilige Geist uns tröstet. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Oder dass er lehrt. Dass er erinnert an das, was man mit Jesus erleben hat können. Dass er Jesus Christus bezeugt. Das sind Wirkungen, die der Heilige Geist macht und an denen man erkennen kann, dass er da ist. Überall, wo das geschieht, da können wir erkennen, dass der Heilige Geist am Wirken ist, so wie wir am Rauschen der Blätter oder am Bewegen der Blätter sehen können, dass da Wind ist. In der Pfingstgeschichte war es im Grunde genau gleich, an diesem Pfingstmorgen. Da haben die Leute in diesem Haus auch nicht gesehen, wie der Heilige Geist aussieht, aber sie haben gemerkt, der bewirkt was, der Heilige Geist. Da verändert sich gerade was. Sie haben nämlich auf einmal das, was die Jünger gesagt haben, in ihrer Muttersprache verstanden. Das war eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und es hat ihnen gezeigt, dass der Heilige Geist jetzt da ist. Da ist ihnen ein Lichtlein aufgegangen. Wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben entdecken wollen, dann müssen wir auf das hinsehen, was er bewirkt. Wenn jemand Trost findet in Christus oder in dem, was die Bibel sagt, dann ist es ein Wirken des Heiligen Geistes. Das ist nicht selbst gemacht. Das ist wirkt der Heilige Geist. Wenn jemand Hoffnung findet in einer Situation, die eigentlich zum Verzweifeln ist, dann ist es ein Geschenk des Heiligen Geistes. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus findet, dann wirkt da der Geist Gottes, weil das nichts ist, was wir machen können. An diesen Dingen, an diesen Wirkungen können wir erkennen, dass der Heilige Geist da ist, genauso wie man an den bewegenden Blättern oder an den bewegenden Haaren sehen können, dass der Wind da ist. Ja, auch durch das, wo wir erinnert werden, wo der Geist uns erinnert an Jesus Christus, das sind auch Wirkungen des Heiligen Geistes. Gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, die uns an Christus erinnern. Zum Beispiel so die Rituale, die man im Alltag haben kann. Dass man jeden Tag die Losung liest zum Beispiel, das erinnert einen an Christus. Oder dass man Gebet spricht jeden Tag. Oder dass man Gottesdienste feiert, sind Erinnerungen an Christus. Oder wegen mir auch Kreuze im öffentlichen Raum können uns an Christus erinnern. Oder auf Bergen oder in Kirchen. Das können alles Effekte des Geistwirkens sein, wenn wir so hinsehen. Der Geist Gottes, der bewirkt was, so wie der Wind was bewirkt auf seinem Weg. Er verändert manches. Er kann sogar manche Dinge verändern, die eigentlich unüberwindbar scheinen. Bei so einem starken Sturm wie jetzt da diese Woche in Viersen, da staunt man manchmal, was Luft alles kann, wenn sie sich bewegt. Was da für eine Kraft drin steckt in der Luft. Was die alles wegbewegen kann, da luft es auf einmal in Wohnwagen weg oder so, oder Bäume und entwurzelt es da auf einmal. Das ist nur Luft und die entwurzelt Bäume. Beim Heiligen Geist kann man sich manchmal auch wundern, was der alles kann. Was der bewirken kann, was der verändern kann. Der ist manchmal wirklich so ein Wind der Veränderung, ein Wind of Change kann man sagen. Man hat es damals gesungen, als die Mauer aufgegangen ist, gell? Da hat man das Lied gesungen, Wind of Change, und hat dazu gepfiffen, so, ich mach's jetzt nicht, aber Sie wissen, wie das Lied geht. So ein Wind of Change, so ein Wind, der eine Veränderung bringt, die eigentlich unmöglich schien, so ähnlich kann der Heilige Geist auch wirken. Der Geist kann manchmal wie ein Sturm sein. Er kann kräftig sein. Und genau das ist für unser Leben was ganz Wertvolles. In unserer Zeit haben wir angefangen, die Kraft des Windes mehr und mehr zu nutzen. Gell, das erlebt man, wenn man durch Deutschland fährt und überall sieht man es. Man sieht, dass Windräder aufgebaut werden. Gell? Große Windräder, manchmal 200 Meter hoch. Die baut man nicht auf, weil sie so schön aussehen, sondern die baut man auf, weil man mit ihnen die Kraft des Windes nutzen will. Nichts anderes will man damit machen. Wir können die Kraft des Heiligen Geistes auch nutzen für unser Leben. Wenn wir heute aus tiefstem Herzen singen, so wie wir es vorher am Anfang getan haben, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei mir ein. Oder wenn wir das beten heute, komm, Geist der Wahrheit, komm, Geist Gottes in mein Leben, dann ist es im Grunde dieses Gebet nichts anderes als ein Windrad. Diese Bitte versucht, den Geist Gottes und seine Kraft ins eigene Leben zu holen. Diese Bitte will aus der Energie, die der Geist Gottes bringt, leben. Unsere Gebete sind wie Windräder. Wo der Geist Gottes weht, da bringt er diese Kraft in unser Leben. Und viele lassen leider diese Kraft an sich vorbeiwehen. Die nutzen gar nicht diese Kraft, die im Heiligen Geist steckt. Viele machen das, indem sie sagen, ja, ich akzeptiere, dass es einen Gott gibt, aber hoffentlich hat er möglichst wenig mit mir zu tun. Dann fühlt man nicht mehr als ein leichtes Lüftchen von diesem Heiligen Geist. Und man holt sich dann die Energie für sein Leben aus anderen Quellen, aus vergänglichen Quellen. Das ist nicht nachhaltig. Dann holt man seine Kraft aus der eigenen Leistungsfähigkeit zum Beispiel, wie stark man eben ist. Oder man holt seine Kraft aus dem, wie gesund man ist. Oder aus dem, was das Konto so hergibt. Oder vielleicht auch, wie perfekt man seine Träume in die Tat umsetzen kann. Solche Dinge sind es dann, aus denen man seine Lebenskraft bezieht. Aber diese Dinge sind Ressourcen, die ihre Kraft über kurz oder lang verlieren werden. Das ist so, wie wenn man nach der alten Weise Energie sucht, nicht nachhaltig. Die Windenergie im geistlichen Sinne, die nutzen wir dort, wo wir der Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben, wo wir die sehen wollen in unserem Leben, wo wir den Geist Gottes in unser Leben einladen, wo wir uns ausstrecken nach dem Geist Gottes, so wie es ein Windrad tut, das 200 Meter hoch ist. Dort kriegen wir eine Kraft, die uns Antrieb ist für unser Leben. Und die vergeht nicht. Auch wenn unsere körperlichen Kräfte vergehen oder die finanziellen Möglichkeiten abnehmen, dann ist das eine Kraft, die weiterwirkt. Und deshalb ist es so wertvoll, dieses Gebet zu sprechen, komm in mein Leben, weil das so ein Windradgebet ist. Dann hat man noch ein Merkmal, das den Heiligen Geist mit dem Wind verbindet. Dann hat man nämlich einen Antrieb fürs Leben. Der Heilige Geist treibt einen an. Wenn die Kirche so wäre wie ein Schiff, dann wäre sie ein Segelboot, bin ich ziemlich sicher. Dann wäre es so, wenn man da von selber würde die Kirche niemals richtig vorankommen. Da können auch die ganzen Mitglieder, die drin sitzen, ein bisschen paddeln und versuchen, die Kirche voranzubringen. Das wird nicht arg viel bringen. Die Kirche muss den Geist Gottes ihren Antrieb sein lassen, dass sie vorankommt. Ich weiß nicht, ob Sie mal segeln waren. Ich war ein paar Mal segeln in Holland auf verschiedenen Seen und Meeren, und da fand ich das eindrücklich, wie man beim Segeln diesen Antrieb, den der Wind mitbringt, so richtig spüren kann. Wenn man nämlich das Segel unten hat, dann treibt das Boot und plätschert so ein bisschen auf dem See, und sobald man das Segel hochmacht, geht es in irgendeine Richtung, da zieht es irgendwo hin. Das merkt man richtig, was da für ein Antrieb drinsteckt und wie es einen selber sogar mitzieht. Man muss dann darauf achten, wie man die Segel setzt und auch wo man hin will. Das ist ganz interessant, finde ich, beim Segeln, wenn der Wind von hinten kommt und man nach vorne fahren will, ist es relativ einfach, gell? Dann setzt man die Segel so quer zum Wind und wird angetrieben. Aber es geht auch andersrum. Wenn der Wind von vorne kommt und man möchte in die Richtung, wo der Wind herkommt, kann man auch dorthin fahren. Muss man halt die Segel richtig setzen, so in einem richtigen Winkel, und dann muss man ein bisschen kreuzen gegen den Wind. So heißt es dann. Er ist trotzdem der Antrieb, auch wenn er als Gegenwind kommt. Ich glaube, der Heilige Geist ist manchmal so ähnlich. Der gibt uns Antrieb. Der schreibt uns nicht vor, in welche Richtung wir fahren. Der lässt uns die Richtung schon selber wählen. Aber er gibt uns den Antrieb. Selbst als Gegenwind kann er uns den Antrieb geben und kann uns die Kraft geben, die uns in Fahrt bringt. Und beim Segeln ist auch ganz interessant, dass es manchmal gar nicht so einen starken Wind braucht, um vorwärts zu kommen. Manchmal ist ein Wind, den kann man kaum spüren. Und ganz leicht geht er nur. Dann hat man so ein kleines Fähnchen oben, meistens auf den Masten, dass man sieht, es geht ein Wind und dass man sieht, wo er hingeht. Und dieser kleine, sanfte Wind, der reicht schon, wenn man ein richtig gutes Segel hat, dass er einen voranbringt. Es braucht nicht den großen, kräftigen Wind, es braucht manchmal nur den kleinen Wind. Der Geist Gottes bewirkt manchmal auch Großes, obwohl er vielleicht ganz vorsichtig weht. Wenn wir mal in die Bibel gucken, dann weht da manchmal der Geist Gottes sehr, sehr vorsichtig. Wie ein zarter Hauch. Schon ganz am Anfang, man könnte es auf den ersten Seiten der Bibel lesen, noch bevor die Schöpfungsgeschichte kommt, steht da, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebt. Der Geist Gottes bringt die Schöpfung ins Rollen. Und danach, als der Mensch geschaffen worden ist, kommt Gott und haucht ihm ganz vorsichtig den Geist ein, dass er zum Leben erwacht. Gott schafft Leben durch den Hauch seines Geistes. Jeder von uns, der lebt, der ist angehaucht von Gott. Der hat diesen Hauch des Geistes. Jesus Christus macht es übrigens einmal genauso. Der haucht seine Jünger auch an mit dem Geist. Das ist diese Stelle in Johannes 20, ich lese ihn mal vor. Das ist nach der Auferstehung, kurz bevor er seine Jünger verlässt. Da steht, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und tritt mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Wieder, der Heilige Geist wird mit Blasen vermittelt. Das klingt fast wie eine Mund-zu-Mund-Beatmung, was Jesus da macht. Und im Grunde schenkt er ihnen auch das, was sie brauchen für den Weg danach. Er schenkt ihnen das Wissen um das ewige Leben. Er schenkt ihnen die Kraft, die sie brauchen, um diese Sendung nachkommen zu können, um wirklich in die Welt gehen zu können und von ihm zu erzählen. Das schenkt Gott mit einem ganz vorsichtigen Hauchen. Da bewirkt er wahnsinnig Großes. Er bewirkt in dieser Szene nämlich nochmal was, denn dadurch, dass er die Jünger gemeinsam anhaucht, verbindet er die Jünger auch. Wir Menschen, wir sind alle ganz unterschiedlich. Aber was bei uns allen gleich ist, bei uns allen lebendigen Menschen ist, jeder von uns atmet. Ganz egal, in welchem Land er lebt, ganz egal, welche Hautfarbe er hat, ganz egal, wie alt er ist oder wie kräftig er ist, jeder Mensch von uns atmet. Das verbindet uns in aller Unterschiedlichkeit. Die Jünger damals, die waren auch ganz unterschiedlich. Und die Wege, die vor ihnen gelegen sind, was sie dann so erlebt haben, das war auch völlig unterschiedlich. Aber was sie verbindet, war das, dass sie von Jesus Christus angehaucht worden sind. Dass er ihnen das Leben zugehaucht hat. Das schafft eine Einheit unter den Jüngern. Und im Grunde passiert am Pfingstmorgen genau das Gleiche auch. Das sind lauter ganz unterschiedliche Leute. Die kommen aus unterschiedlichen Ländern, sprechen unterschiedliche Sprachen. Und jetzt kommt der Heilige Geist und macht sie zu einer Einheit. Und nicht, indem er ihnen eine Einheitssprache vorschreibt. Nicht, indem er ihnen sagt, so spricht man, wenn man christlich ist oder wenn man an den Heiligen Geist glaubt. Und das müsst ihr jetzt lernen. Das tut er nicht. Er lässt jedem seine Sprache, er lässt jedem seine Herkunft, er lässt jedem seine Art. Er sorgt einfach dafür, dass alle sich verstehen. Dass alle das verstehen, was von Jesus gesagt ist. Das ist das, was die Einheit schafft. Ich glaube, heutzutage denken wir oft, Einheit entsteht dort, wo alle gleich werden. Wo man irgendwie alle gleich macht. Ob Männer oder Frauen oder Gutverdiener und Schlechtverdiener und was nicht alles. Man versucht, Leute gleich zu machen. Ich glaube aber, dass man wahre Einheit dadurch nicht zustande bringt, sondern Einheit schafft man dort, so wie der Heilige Geist, indem man Verständigung schafft. Verständigung füreinander. So ist Pfingsten. Und so ist auch die Kirche entstanden an diesem Pfingsttag. Nicht, indem es eine Kirche gibt und in der läuft alles gleich durch die Zeiten und über die Jahre und über die Länder verteilt. Die Kirche ist unheimlich unterschiedlich. Wenn Sie mal in der Welt unterwegs sind, da werden Sie ganz viele verschiedene Formen von christlichen Kirchen erleben. Und auch bei uns feiert man Gottesdienste nicht alle gleich. Man feiert ganz unterschiedlich und das ist auch gut so. Wichtig ist, dass wir die Einheit haben im Heiligen Geist, in dem Hören, in dem Verstehen von dem, was Jesus Christus gesagt hat. Dass wir ihn kennen, das ist die Einheit, die der Heilige Geist schafft. Die können wir nicht selber machen. Das ist eine Einheit, die Gott schenkt. Und das steht im Epheserbrief ganz eindrücklich in den beiden Versen. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, schreibt da der Paulus mal den Gemeinden, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Auch wenn man unterschiedlich Gottesdienst feiert, diese eine Hoffnung, diese Einheit, die ist wichtig. So ein Wind ist kein nationales Phänomen. Es gibt jetzt keinen deutschen Wind oder so. Oder einen österreichischen oder was auch immer. Es gibt Winde, die haben manchmal solche regionale Namen, gell? Die kennen Sie vielleicht auch. Der Passat zum Beispiel, der weht bei uns nicht. Der weht nur am Äquator. Oder der Bora Bora, falls Sie mal in Kroatien waren, der kommt dann über die Berge so aufs Meer. Es gibt manchmal solche Namen für Winde, die vor Ort irgendwo sind. Aber alle Winde sind Teil von einem großen globalen System, von diesen Winden, die zusammenhängen. Und genauso ist es mit dem Geist Gottes. Der verbindet uns alle, so unterschiedlich wir sind, durch die ganze Welt, durch die ganzen Zeiten, wenn wir gemeinsam an Christus glauben. Das ist das, was uns verbindet. Wie auch immer sich das äußert. Aber die Einheit schafft der Heilige Geist. Dort wollen wir uns auf diese gemeinsame Hoffnung besinnen. Da sind wir eine Einheit. Ohne alles gleich machen zu müssen. Das heißt allerdings auch, ein Geist, der Christen spaltet, kann nicht Gottes Geist sein. Denn die gibt's leider auch. Die gab's damals auch schon. Epheser 4, wir gucken nur im gleichen Kapitel ein paar Verse weiter, da steht, warum die Einheit so wichtig ist. Der Leib Christi soll erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Und jetzt kommt, was das ist, die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Ja, es gab sie damals schon und es gibt sie auch heute noch, die Winde, die verführerisch sind, die Strömungen, die Seitenwinde, die uns abbringen wollen von unserem Weg. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit gibt es ganz viele windige Lehren. Manche Dinge sind neu und hören sich toll an und sind scheinbar deshalb schon besser als andere. Auch durch unsere Kirche wehen viele solche Winde. Aber als Christen ist es wichtig, dass wir uns an der Einheit orientieren, weil dann hängen wir nämlich nicht unser Fähnlein in jeden neuen Wind, sondern wir verlassen uns auf den Geist der Einheit, auf die Verbindung derer, die den Sohn Gottes erkannt haben. Dieser Geist, der macht Christen stark, der macht Gemeinschaften stark. Und das ist jetzt mein letzter Vergleichspunkt vom Geist mit dem Wind. Ein Wind kann einen ganz schön stark machen. Ich erzähle Ihnen noch kurz eine Geschichte von Martin Luther, die hat er mal erzählt. Da hat er erzählt von einem Bauer. Und der Bauer wird in die wunderbare Lage versetzt, dass er das Wetter entscheiden kann, bestimmen kann. Und da freut er sich natürlich, der Bauer, und entscheidet natürlich schnell, dass es genug Sonnenschein gibt und dass es zwischendurch ab und zu regnet, immer so viel, wie es braucht, dass alles gut wachsen kann auf seinen Feldern. Und irgendwann kommt die Zeit der Ernte, alles ist gut gewachsen, die Felder sehen toll aus. Und er geht hin und sieht die Ähren an und auf seinen Feldern sind lauter Ähren, die sind alle leer. Und das sind lauter Halme, die sind zwar hochgewachsen, aber die sind alle hohl. Die knicken einfach so um. Und da fällt dem Bauern ein, dass er vor lauter Sonne und Regen den Wind vergessen hat. Erst der Wind macht Ähren kräftig und stark. Erst der Wind sorgt dafür, dass Pflanzen sich tief verwurzeln. Dass sie eine starke Rinde entwickeln, das macht der Wind. Und so macht der Geist Gottes unser Leben stark. Er macht es kräftig, er gründet es tief, er macht es voll. Da, wo wir nur alles das sehen, was im schönen Licht alles grünt und blüht und ordentlich nebeneinander wächst, da bleiben wir manchmal innerlich schwach. Das ist in unseren Gemeinden so, aber das kann auch in unserem Leben so sein. Dann sieht alles gut aus, aber innerlich ist es irgendwie hohl und schwach. Andersrum, dort, wo wir den Geist nicht vergessen und wo wir ihn bitten, dass er um uns weht, vielleicht manchmal auch wie ein rauer Wind. Vielleicht braucht es das manchmal auch. Vielleicht braucht unsere Kirche auch einen rauen Wind, dass sie wieder gestärkt wird. Vielleicht braucht unser Leben manchmal einen rauen Wind, dass wir stark werden. Aber dort, wo wir ihn wehen lassen, den Geist Gottes, da macht er uns tief und gibt uns Stabilität. So kann man nämlich lernen vom Wind, was der Geist Gottes ist. Und deshalb finde ich das so schön an der Bibel, dass sie dieses Teeköffelwort benutzt. Dass der Geist Gottes, der wird uns nicht erklärt. Und Theologen versuchen kompliziert, den Heiligen Geist zu erklären und sie können es nur ansatzweise schaffen. Viel besser ist dieses Bild vom Wind, weil es uns zeigt, für was der Heilige Geist da ist. Und wenn Sie heute Nachmittag rausgehen, und es könnte sein, dass es heute ziemlich windig wird, habe ich gehört, und das fände ich gut nach dieser Predigt, dann können Sie diesen Wind und den Geist zwar immer noch nicht sehen, aber Sie können ihn spüren. Und dann können Sie die Wirkung sehen, die der Wind und der Heilige Geist mit sich bringen. Und dann können Sie sich nach ihm ausrichten und können sich vor ihm verändern lassen. Und dann wird es wirklich Pfingsten, so wie damals in diesem Haus in Jerusalem. Amen.